Herr Jesus, du bist höher als alles andere. Groß bist du, Herr. Groß bist du, Herr. Merk dir diesen Moment, wenn der Geist Gottes anfängt zu singen. Groß ist der Herr. Wir wiederholen das, weil es unserer Seele gut tut. Unsere Seele versteht auf einmal, groß ist der Herr. Ich glaube, das ist der Moment, wenn es aufhört, um Lieder zu gehen. Wenn die Texte aufhören, wenn Gottes Herz uns berührt. Groß ist der Herr. Groß ist der Herr. Ja, groß bist du, Herr. Heute Morgen im Vorgebet hatten wir den Eindruck, dass die Gegenwart Gottes entfalten möchte und wir uns da hineingeben müssen, wir uns da hineinlegen müssen. Und in diesen Momenten ist ganz wichtig, dass unsere Seele, dass wir uns damit eins machen, weil das ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist der Grund, warum wir Gottesdienst machen. Ich glaube, wir dürfen den Moment nicht verpassen, in der Gott sein Herz teilt. Sein Herz sich, ja, sein Herz sich mit unserem Herz vereint. Und ich merk so stark, wie der Geist Gottes an uns zieht. Und er liebt es, wenn wir diese Anbetung bringen. Ich glaube, es ist nichts wertvoller als die Anbetung zu bringen, die Gott gebührt. Wir waren gestern auf dem KSC-Spiel und ich fand es so bemerkenswert, wie Menschen sich in etwas hineingeben können, das so, ja, wie soll ich sagen, so unbedeutend ist, wie Menschen so begeistert sein können. Und ich fand es so krass, diese Trommler, diese Stadionsänger, die quasi die Menge angeheizt haben. Und ich merke, wenn wir in den Lobpreis kommen, ist genau so, dass wir diesen Lobpreis Gott bringen und es ihm zurufen, zuschreien und wir dieses Lob ausdrücken. Und das ist das, warum wir hier sind. Das macht so viel Spaß. Es macht mehr Spaß, als tolle Lieder zu singen. Es beflügelt uns. Und ich merke, wie Gottes Herz aufgeht. Darum, danke Lobpreisteam, danke Gemeinde für den Lobpreis heute. Ich glaube, Gottes Herz liegt auf dieser Gemeinde. Ich habe den Thema heute, was ich eigentlich nicht geplant hatte, das zu predigen. Ich hatte eigentlich vor, über Jüngerschaft zu predigen, habe das auch letzte Woche schon vorbereitet gehabt, aber diese Woche hat Gott so in meiner Bürozeit so ja, an manchen Punkten zu mir gesprochen. Und wer meine Rundmails liest, merkt immer wieder, ah okay, was sagt Gott heute zum Samuel, was passiert diese Woche? Und in der Rundmail habt ihr schon gelesen, dass Gott heute das Thema auf mein Herz gelegt hat, die Ruinen leben auf. Ich habe gemerkt, dass über die letzten Wochen, über die letzten Predigten, Gott so eine Überschrift gesetzt hat, innere Heilung. Und ich merke, wie Gott diese Gemeinde, ja, das Herz dieser Gemeinde neu heilen möchte. Und das haben wir gesehen durch die Predigt vom Darius über Vergebung. Wir haben es gesehen in der Predigt von Jason letzte Woche. Und auch mein Thema, die Ruinen leben auf, ist in diese Überschrift eingebettet, dass Gott uns heilen möchte. Und ich habe mir so überlegt, was sind Ruinen? Für was stehen Ruinen in unserem Leben? Und jeder, der sich eine Ruine vorstellt, sieht eigentlich ein leerstehendes Gebäude, ein verlassenes Gebäude, zerstörte Mauern, ein kaputtes Gebäude, ein zerfallenes Gebäude. Und wenn wir so Ruinen angucken, manchmal gehen wir ja in bekannte Städte und gucken uns so alte Ruinen an und laufen durchs Museum, gucken uns alte Mauern an und es erinnert uns an das Vergangene, vielleicht an glorreiche Tage. Aber es schwebt auch immer ein Gefühl von Nostalgie, Traurigkeit, auch ein Staunen, aber auch eine Ehrfurcht, auch vielleicht eine Angst und eine Unheimlichkeit. Und vielleicht auch eine Hoffnungslosigkeit, weil Ruinen stehen für das Alte, für das Vergangene, für das Zerbrochene. Und symbolisch spricht die Bibel auch von Ruinen. Die Ruinen können für uns dafür stehen, dass vielleicht Träume zerbrochen sind in unserem Leben, dass Beziehungen zerbrochen sind, Hoffnungen gescheitert sind, dass wir durch Krisen, durch Niederlagen gegangen sind, durch Schmerz. Und ich glaube, jeder von uns kennt Ruinen in unserem Leben. Jeder von uns hat Ruinen. Ich glaube auch, dass wir Ruinen sind. Die Bibel beschreibt, dass wir zerbrochen sind, dass wir gebrochene Menschen sind. Und heute will ich uns diese Hoffnungsbotschaft bringen, dass Gott Ruinen wieder aufleben lassen möchte. Darin liegt eine ganz, ganz tiefe Botschaft der Hoffnung für uns, für diese Gemeinde und für dich und für mich. Eine tiefe Botschaft von Wiederherstellung. Und ich glaube, manchmal sehen wir unsere Umstände und unsere Ruinen, wir sagen, das ist hoffnungslos. Ich bin da drin gefangen, da verändert sich nichts. In meinen Gegebenheiten, in meinen Problemen, in meinen Süchten, egal was, in meiner Lage verändert sich nichts. Ich lebe in meinen Ketten, in meinen Gebrochenheiten. Aber die Bibel spricht was anderes. Gott spricht was anderes. Und die Bibel spricht von so vielen Geschichten, wo Gott in der Lage ist, Zerbrochenes wiederherzustellen, Verlassenes wieder aufleben zu lassen und Dinge zu restaurieren, Verlorenes zurückzuholen und Zerstörtes wieder aufzubauen. Und ich glaube, das müssen wir verstehen, diese Hoffnung, die Gott hat. Egal, welche Ruinen wir kennen, innerlich oder äußerlich, Gottes Kraft und Gnade will diese Ruinen zum Leben bringen. Ich predige diese Predigt auch ein bisschen für mich. Ich habe in den letzten Monaten einen Gemeindeberater gesucht und ich habe einen gefunden, der Thomas Herrmann, der Bruder vom Andreas Herrmann, wer ihn kennt. Und der hat mir als erste Hausaufgabe gegeben: Samuel, ich verschreibe dir ein erneuertes Denken. Du musst neu denken für die Gemeinde und für dich. Und ich finde es so spannend, er hat mir quasi die Hausaufgabe gegeben. Er sagt: Samuel, du musst an das glauben, was Gott tun möchte. Und wir müssen daran glauben, was Gott tun möchte. Dass das Unmögliche möglich ist. Und darum will ich uns diese Botschaft bringen, weil ich glaube, oft sind die Ruinen zu unserer Identität geworden. Und es ist so normal, in dieser Ruine zu leben, dass wir nichts mehr anderes kennen. Und wenn wir die Ruinen uns angucken, dann haben wir so viel Schmerz in uns und wollen das betäuben oder weg verstecken oder vermeiden oder wegschließen oder vergraben. Und wir reden nicht gern über die zerbrochenen Teile unseres Lebens. Auch nicht über die sündigen, gebrochenen Teile. Und ich glaube, über uns schwebt diese Lüge: Es ist unmöglich, du schaffst nicht. Es ist nicht möglich, dass sich das ändert oder dass du dich änderst. Aber wenn ich Gott kenne, Gott denkt anders. Und Gottes Lieblingswerk, Spezialität, worauf er spezialisiert ist, ist Wiederherstellung. Gott ist ein Meister da drin, das Unmögliche möglich zu machen und dein und mein Leben wiederherzustellen. Ich habe es in meinem Leben gemerkt, ich habe es in anderen Leben gesehen. Das heißt, es ist nicht nur eine leere Versprechung, es ist nicht eine leere Verheißung oder leere Hoffnung, sondern es ist eine Realität und es ist ein Glaube, an dem wir festhalten dürfen. Und da will ich mit uns in Jesaja 61, 1 bis 4 lesen. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um Freilassung auszurufen für die Gefangenen und Befreiung für die Gefesselten, um ein Jahr des Wohlwollens des Herrn auszurufen und ein Tag der Rache unseres Gottes, um alle Trauernden zu trösten, um dies bereitzustellen für die, die um Zion trauern, um ihnen einen Kopfschmuck zu geben statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhms statt trüben Geists. Dann werden sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, Pflanzung des Herrn. damit es sich selbst verherrlicht. Und die uralten Trümmerstätten werden sie aufbauen, die Ruinen der früheren aufrichten und die Städte der Verwüstung erneuern. Die Ruinen früherer Generationen. Also Jesus, Jesaja, machen hier eine ziemlich steile Aussage. Und Jesus sagt, er ist gekommen, um uns zu heilen, um unsere gebrochenen Herzen zu heilen, um uns frei zu lassen, um uns, die in Gefangenschaft leben, in Freiheit zu führen. Und er will uns neu pflanzen. Er will uns Freudenöl statt Trauer geben. Und er will uns unsere Stadt wieder aufbauen. Er will uns wiederherstellen. Er will uns heil machen und ganz machen. Ich kann mir das so richtig vorstellen, Jesus in der Synagoge, wo er die Schriftrolle rausholt und es vorliest. Und die Israeliten, die mit ihm aufgewachsen sind, so ein bisschen belächelnd neben dran standen und gesagt haben, ja du, das ist doch der Jesus vom Schreiner Fritz. Der hat doch, was liest denn der? Hast du mitbekommen, da in der Synagoge hat er die Schriftrolle rausgeholt. Und was denkt denn der, wer der ist? Die belächeln das, die haben das belächelt. Und ich glaube, manchmal in unserem Leben ist genau so. Glauben wir an diese Kraft? Glauben wir an die Salbung Gottes? An die Verheißung Gottes, die auf Jesus und auf uns liegt? Und ich glaube, wir dürfen das nicht verwerfen, was Gott uns hier verheißt, Wiederherstellung. Ich will weiterlesen, Hesekiel 36, 33 bis 36. So spricht Gott der Herr, an dem Tag, da ich euch reinige von all euren Verschuldungen, lasse ich die Städte bewohnt sein und die Trümmerstätten wieder werden aufgebaut. Und das verwüstete Land wird bestellt werden und nicht mehr verwüstet sein, vor den Augen eines jeden, der vorübergeht. Und man wird sagen, dieses Land, das verwüstet war, ist wie der Garten Eden geworden. Und die Städte, die in Trümmern lagen und die verwüstet und niedergerissen waren, sind befestigt, werden bewohnt. Und die Nationen, die dann rings um euch übrig geblieben sind, werden erkennen, dass ich, der Herr, aufgebaut habe, was niedergerissen war, bepflanzt habe, was verwüstet war. Ich, der Herr, habe gesprochen und ich werde es tun. Also, Jesus, Gott, macht uns hier eine Verheißung, dass er unsere Städte wieder aufbauen möchte, dass er die Ruinen wieder aufleben lassen möchte und dass die Jahre der Entbehrung vorbei sind. Die Jahre der Not sind vorbei. Und der Tod und die Sünde haben kein Wort mehr über unserem Leben. Gott will uns wiederherstellen. Er will dich und mich wiederherstellen. Ja, aber jetzt kommen wir in den Prozess der Wiederherstellung. Weil ich glaube, dass das Wiederaufleben von Ruinen Zeit braucht. Arbeit braucht, Geduld braucht. Es ist geistig ein Prozess, aber auch praktisch ein Prozess. Wir können nicht hier sitzen und sagen, Gott, heil mich, aber ich tue nichts. Gott, schenk mir innere Heilung, stell mich wieder her, du hast doch verheißen, aber ich bemühe mich nicht drum. Ich bin nicht offen dafür. Wir müssen offen dafür sein. Wir müssen dem entgegengehen. Wir müssen Ja sagen und wir müssen die richtigen Schritte dafür gehen. Jeder von uns. Ich kann das nicht für euch machen. Ich kann es nicht. Es ist dein Leben. Es ist deine Verantwortung. Ich kann hier vorne nur stehen und euch das sagen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Die Schritte müsst ihr gehen. Musst du gehen. Ja, wenn wir innerlich heil werden wollen, wenn diese Gemeinde innerlich heil werden will, müssen wir diese Schritte gehen. Und ich kann sie nicht für euch gehen. Ja, wann, Samuel, wird die Gemeinde innerlich heil werden? Ja, die Gemeinde seid ihr. Jeder einzelne von euch. Das ist nicht das Gebäude. Die Gemeinde wird gesund, wenn du und ich gesund werden. Und ich glaube, es muss anfangen, damit dass wir zurück zur Quelle kommen. Denn in jeder Geschichte der Bibel, wo Israel fremdgegangen ist, wo Israel von Gott weggelaufen ist und Götzen gedient hat, jedes Mal, wenn Gott sie zurückgerufen hat, sind sie zurück zu ihm gekommen. Wir müssen zurück zur Quelle. Und jedes Mal, wenn wir getrennt waren und getrennt sind, müssen wir in seine Arme zurücklaufen. Wir müssen zurück in seine Arme laufen. Darum, jedes Mal, wenn wir hier im Gottesdienst sind, wenn wir diese Zeiten der Anbetung, des Lobpreises haben, jedes Mal ist es eine Einladung, in seine Arme zu rennen. Jedes Mal. Auch daheim bei dir, in deinen Gebetszeiten, in deinen Bibelzeiten, egal wo du bist, jedes Mal ist die Einladung da, in seine Arme zu kommen. Und ich hatte heute Morgen diesen Eindruck, wo ich über meine Predigt nachgedacht habe, es ist so, wie wenn der verlorene Sohn zurückkommt oder so wie der andere Sohn, der auf dem Feld steht und arbeitet, zurück zu seinem Vater geht. Es sind eigentlich zwei verlorene Söhne, die nach Hause kommen. Der eine, der wo bei einem Schwein schläft und der andere, der sich abrackert für seinen Vater und beide nicht verstanden haben, wer sein Vater ist. Wer denn ihr Vater ist. Und der Vater steht da mit offenen Armen. Er steht da mit offenen Armen. Aber wer zurückkommen muss, sind die Söhne. Wir müssen zurückkommen. Wir müssen in die Arme rennen. Gott kommt uns entgegen. Aber wenn wir nicht loslaufen, dann bleiben wir bei den Säuen. Wir bleiben auf dem Ackerfeld und mühen uns ab. Nur wenn wir in seine Arme rennen, können wir zurück zur Quelle kommen. Ich glaube aber oft, dass uns eine Sache im Weg steht. Wir selber. Unser Schmerz, unsere Bitterkeit. Innere Heilung ist persönlich. Der persönliche Gott wird persönlich. Und man kann hier, wir können hier Jahre sitzen. Wir können hier Monate sitzen. Wir können hier Gemeinde machen. Du kannst hier jeden Sonntag herkommen. Aber ist die Frage, triffst du Gott? Triffst du Gott? Triffst du Gott? Und bist du bereit, dass der Gott dich berühren darf? Berühren darf. Dass es tief gehen darf. Dass es persönlich werden darf. Ja, Samuel, du hast mir doch... Also, der Darius hat dir letztes Mal gepredigt über Vergebung. Ich habe Schritt 1, 2, 3 gemacht. Ich habe vergeben. Und jetzt habe ich mein Sold erfüllt. Alles ist gut. Nee. Jetzt fängt es erst richtig an. Jetzt fängt es erst richtig an. Aber ich glaube, so funktionieren wir als Gemeinde, dass wir die Schritte 1, 2, 3 gehen. Der Samuel hat gesagt, wir machen jetzt so den 3-Schritte-Plan. So, kommt, lasst uns einander vergeben. Und dann vergeben wir einander. Aber ich glaube, darin fängt Gott richtig an, erst zu arbeiten. Dann geht es erst richtig tief. Und das tut weh. Weil in seine Arme zu kommen, heißt, dass ich loslassen muss und dass ich die Erlaubnis geben muss, Gott, berühre mich. Manchmal habe ich so einen Eindruck, wir machen so ein bisschen den Wasserhahn an von Gottes Liebe und dann tropft es so ein bisschen raus. So wie hier in der Gemeindeküche. Da tropft es die ganze Woche. So tropft manchmal Gottes Liebe auf uns. Und manchmal sagen wir, oh ja, jetzt habe ich wieder Gottes Liebe geschmeckt. Und Sonntag, an dem Sonntag war es besonders gut. Oder das Gebet war jetzt gut. Aber ich glaube, Gott will so bei uns den Hahn aufdrehen. Der will so richtig Vollgas geben. Es ist nur die Frage, lassen wir das zu? Wollen wir das überhaupt? Was bedeutet das? Ich glaube, wir haben manchmal Angst vor der Freiheit und vor der Liebe, die uns einnimmt. Ich sitze manchmal da und ertappe mich bei einer Lüge, die ich glaube, ja Gott, alles ist unmöglich, das wird nichts. Und auf einmal kommt so ein Gedanke, ja, aber Samuel, ich habe dich berufen. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Ich kenne dich. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe höhere Gedanken, als du denkst. Und auf einmal habe ich die Chance, es zuzulassen. Den Gedanke und die Wahrheit zuzulassen, dass Gott kommt. Und manchmal halte ich lieber an der Lüge fest, weil es ist einfacher, in der Opferhaltung zu bleiben, zu sagen, hier wird eh nichts, meinem Leben wird eh nichts. Aber wenn Gott auf einmal dich füllt mit seiner Liebe, auf einmal entsteht in dir Hoffnung, auf einmal entsteht in dir Kraft, Glaube. Und die Bibel warnt uns davor, dass wir kein verhärtetes Herz haben dürfen. Ich glaube, in den Momenten, wo Gott so kommt, ist die Chance da, dass wir unsere Herz öffnen. Aber ich glaube, oft kämpfen wir mit diesem verhärteten Herzen. Woran mache ich es fest? An einer inneren Haltung der Ablehnung. Ich brauche das nicht. Unempfänglichkeit, Resistenz gegenüber dem, was Gott in meinem Leben tun will. Ich bin Christ, ich brauche das nicht. Ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott, ich gehe in meine Bibelstund und es passt für mich. Aber die Bibel warnt uns vor dieser Resistenz. Sie warnt uns. Und die Bibel sieht das verhärtete Herz als eine geistliche Barriere in unserem Leben. Weil Gott tut etwas. Er hat was mit Israel getan. Er tut was auf der Welt. Aber Menschen sehen es nicht. Menschen erleben es nicht. Viele fragen mich, ja, Samuel, ich würde auch gern Gott so spüren, wie du ihn spürst. Ich erlebe ihn aber nicht in meinem Alltag. Dann sage ich, ja, du musst genau hinschauen. Du musst daran glauben. Du musst dich dafür öffnen. Aber Menschen wollen das nicht. Viele wollen das nicht. Und wir müssen aufpassen, dass unser Herz nicht verhärtet ist. Hebräer 3, 8 bis 15 sagt, verhärtet eure Herzen nicht, wie es geschah am Tag der Versuchung in der Wüste. Israel war das in der Wüste. Die haben gesagt, wir können das ohne Gott. Wir brauchen das nicht. Mose, mach du das. Gib uns die Gebote, gib uns die Regel. Und das mache ich, 1, 2, 3, ich wasche mich rein von der Sünde und es passt für mich. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in dieser Abwehrhaltung stehen. Ein verhärtetes Herz ist auch eine Unfähigkeit, Gottes Führung anzunehmen. Ein verhärtetes Herz macht uns taub für die Stimme Gottes. Macht uns taub. Ja, Samuel, es fällt mir so schwer, Gottes Stimme zu hören. Es fällt mir so schwer, in meinem Alltag die Stimme Gottes zu hören. Ja, aber lass du das los, was dich von ihm trennt? Lass du das los, was du zurückhältst von ihm? Matthäus 13, 15 sagt, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen. Jesus sagt, es fällt ihnen schwer, meine Botschaft anzunehmen. Sie haben ihre Augen verschlossen. Sie hören nicht und sie sehen nicht. Jesaja 6, 9 bis 10 sagt, höre mit den Ohren. Höre mit den Ohren, aber verstehe nicht. Siehe mit den Augen, aber erkenne nicht. Ich glaube, oft blendet uns unser Stolz, unsere Eigenwilligkeit blendet uns. Denn ich brauche das ganze Gefühlsduselige nicht. Ich brauche die Spiritualität nicht. Ich brauche das nicht, dass Gott mich bewegt und berührt. Weil ich habe es mit meinem Kopf verstanden. Ich habe in der Bibel gelesen und ich kenne Gottes Gesetze, Gottes Wort. Ich kenne das. Was willst du denn von mir? Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht geistlich blind werden, wenn wir unser Herz verschließen. Epheser 4,18 sagt, sie sind vom Leben Gottes ausgeschlossen, weil sie in ihrer Unwissenheit und in der Verhärtung ihres Herzens verstockt sind. Ich glaube, eine sündhafte Haltung in unserem Leben, die Sünde in unserem Leben, kann uns auch gefangen nehmen. Sie kann uns blind machen, sie kann uns verstocken lassen und wir brauchen eine neue Bußhaltung. Wir müssen anfangen, Dinge zu bereuen, weil wir anfangen, wir verlieren die Empfindsamkeit gegen Sünde in unserem Leben. Wir spüren das gar nicht mehr. Wir spüren das gar nicht mehr. Ist das jetzt Sünde oder nicht? Und ich glaube, wenn wir weiter in unseren Sünden bleiben und sagen, ja, ich komme da eh nicht raus, das hat mich einfach im Griff. Das bleibt in meinem Leben. Das bleibt in meinem Leben. Dann glaube ich, kommt es dazu, wie in Römer 1, 24. Darum hat sie auch Gott in unordentliche Begierden dahingegeben. Ich glaube, wenn wir in Sünde bleiben, dann lässt uns Gott und wir begeben uns da hinein. Und ich glaube, wir müssen an den Punkt zurückkommen, wo wir sagen, hey, nee, ich will das nicht länger. Hey, nee, ich glaube daran, ich bin frei, ich bin gerecht. Hey, nee, Gott, berühre mein Herz. Ich brauche dich. Mach mein Herz weich. Es tut mir leid. Und Hesekiel sagt und prophezeit in Kapitel 36, 26 bis 27: Und ich werde euch ein neues Herz geben und in euer Inneres legen ich einen neuen Geist. Und ich entferne das steinerne Herz aus eurem Leib und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Und meinen Geist werde ich in euer Innerstes legen. Und ich werde bewirken, dass ihr nach meinen Satzungen lebt und meine Rechtssätze haltet und nach ihnen handelt. Das heißt, Gott schenkt uns ein neues Herz und dann leben wir in seinen Satzungen, dann leben wir in seinen Geboten, dann leben wir in seinem Willen. Wenn wir weiter an unserem alten Herzen festhalten und es verhärtet lassen und sagen, ja, Gott, ich bemühe mich ja, ein guter Christ zu sein. Ich bemühe mich. Gott will dir ein neues Herz schenken, damit du in seinem Willen leben kannst. Er will dieser Gemeinde ein neues Herz schenken. Er will dir und mir ein neues Herz schenken. Er will unser Herz weich machen. Er will, dass unser Herz wieder pulsiert, leidenschaftlich ist. Es hinausschreit und die Freiheit führt. Gott möchte unsere Herzen erweichen. Er möchte unsere Herzen. Er ringt darum. Aber das alles braucht Arbeit und Hingabe. Darüber werde ich nächsten Sonntag predigen. Aber in Nehemia sagt Nehemia: Lasst uns aufstehen und bauen. Und sie nahmen die guten Worte und setzten die Arbeit in die Tat um. Wenn wir unser Leben, unsere Ruinen, wenn sie aufleben sollen, muss der Heilige Geist in unserem Leben diese Arbeit machen dürfen, diese Wiederherstellung. Und das kostet Kraft, das kostet Arbeit, weil der Heilige Geist macht es nicht einfach so im Schlaf. Ja, okay, über Nacht bin ich wiederhergestellt, sondern, oh, auf einmal triggert es mich, das tut mir weh, was die Person gesagt hat. Warum? Oh, ich glaube auf einmal wieder diese Lüge. Oh, ich bin wieder in dieser Sünde. Oh, ich habe es wieder getan. Dann arbeitet der Heilige Geist an dir. Ich glaube, wir müssen unsere Perspektive ändern, dass die Probleme und die Dinge in unserem Leben uns zum Besten dienen müssen. Ich glaube, oft haben wir den Eindruck, dass die unmöglichen Situationen uns so gefangen nehmen, dass sie uns bestimmen und dass es gar keine Lösung gibt. Thomas hat mir ein Buch verordnet, und hat gesagt, du lest als erstes das Buch, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ich glaube, Gott hat für jedes Problem eine Lösung. Und ich glaube oft, dass wir so ticken, Gott, für das Problem gibt es keine Lösung. Und manchmal ich gucke auch da drauf und sage, es gibt keine Lösung. Aber Gott sagt, ich habe eine Lösung. Und ich glaube, wir müssen unsere Perspektive ändern, dass Gott Situationen, Probleme in unserem Leben nutzt, um uns reifen zu lassen, um uns zu heiligen, um uns wieder aufleben zu lassen. Ja Gott, warum habe ich das Problem? Warum lässt du das zu in meinem Leben? Nichts. Er lässt nichts zu, was über unsere Versuchung, über unsere Kraft hinausgeht. Gott lässt nichts zu, was über unsere Kraft hinausgeht. Alles in unserem Leben dient zu seiner Herrlichkeit. Unsere Gebrochenheit, unsere Zerfallenheit, unsere Probleme, aber ist die Frage, lassen wir es zu, dass Gott aus Scheiße Gold verwandelt. Das ist die Frage in unserem Leben. Lassen wir es zu, dass Gott unsere Ruinen wieder aufleben lassen lässt, darf. Und ich glaube, so müssen wir uns fragen, das ist die Haltung und diese Gesinnung, die wir haben, die wir brauchen, um diese Prozesse zu gehen. Wir brauchen diese Gesinnung. Wir brauchen diesen Blick, dass das Unmögliche möglich wird in unserem Leben. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir können uns dagegen stellen, wir können uns abwehren und sagen, ich schaffe das in meiner eigenen Kraft. Aber in meiner Zerbrochenheit erlebe ich auf einmal, wie der Geist Gottes kommt und wie er mich aufbaut, wie er mir Leben schenkt. Manchmal sitze ich im Büro und ich schreibe eine Predigt und ich sage Gott, ich habe keine Ahnung, was ich predigen soll am Sonntag. Und auf einmal, ich sitze da, habe die Bibel vor mir aufgeschlagen, ich telefoniere mit jemand und während dem Telefonat kreisen so meine Augen über die Bibel und stoßen auf den Vers, verhärtet eure Herzen nicht. Und ich wusste, okay, das ist das, was Gott tun möchte. Aber ich muss mich darauf einlassen. Ich muss dem hinterhergehen. Ich muss Ja sagen und die Kraft Gottes empfangen. Der Heilige Geist sagt, er ist unser Lehrer, er ist unser Helfer. Und er ist der, der den Weg der Heilung mit uns geht. Er ist der, der es mit uns macht, der es möglich macht und der uns auch überführt. Wir müssen es zulassen, dass er uns überführen lässt, also dass er uns überführt von Sünde. Wir müssen es zulassen. Er ist der, der uns überführt. Denn nur dann können wir ein Leben in Gottes Willen leben. Und zuletzt, wir brauchen diese Hoffnung für die Neuanfänge. Jesaja 43, 18 sagt, gedenkt nicht mehr an das Frühere. Achtet nicht auf das, was einst war. Siehe, ich will ein Neues tun. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es nicht. Gedenkt nicht mehr an das Frühere. Denkt nicht mehr daran. Achtet nicht auf das, was einst war. Siehe, ich will ein Neues tun. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es nicht? Gott spricht, ich will etwas Neues tun. Erkennst du es nicht? Erkennst du es nicht? Samuel, ich will etwas Neues tun. Erkennst du es nicht? Wenn wir in der Vergangenheit festhalten und auf unsere Erfahrungen vertrauen, dann wird es schwer, das Neue zu erkennen. Oft hängen wir uns an die alten Schmerzen, an die alten Bitterkeiten, an die alten Erfahrungen. Ja, das haben wir doch schon so oft gemacht. Ich habe das schon so oft probiert. Weißt du, Gemeinde ist so und so. Gemeinde verletzt. Gemeinde ist schlecht. Warum? Weil du die Erfahrung gemacht hast. Aber was sagt das Wort Gottes? Was sagt Gott über die Gemeinde Gottes? Was ist deine Wahrheit? Ist das die Erfahrung in deinem Leben? Ist es der Schmerz in deinem Leben? Was ist deine Wahrheit? Oft stellen wir unsere Erfahrung höher als das, was Gott uns sagt. Ja, die Gemeinde ist so, Samuel. Das ist so. Daran wird sich nichts ändern. Das ist so. Aber Gott sagt, ich tue etwas Neues. Erkennst du es nicht? Erkennen wir es nicht? Und das ist, wir müssen in dem neuen Leben, aber das können wir nur, wenn wir unsere Gesinnung ändern. Wenn ich hier reinkomme, wenn ich in der Woche durch diese Räumlichkeiten laufe. Ich bin hier aufgewachsen. Ich kenne die Räumlichkeiten. Ich habe Gefühle, wenn ich hier reingehe. Und jedes Mal merke ich, dass ich meine Erinnerung, meine Gedanken ändern muss auf das, was Gott Neues tun möchte, Neues schaffen möchte. Und dann gehe ich hier rein und ich sage, Gott, ich freue mich auf das, was du Neues tun möchtest. Ich sage ja, ich sage ja, ich sage ja. Ich stehe hier vorne mit dem Glauben, Gott tut etwas Neues. Nicht mit einem Denken von Hoffnungslosigkeit oder Unmöglichkeit, sondern einen Gedanken der Möglichkeit. Und ich merke, wenn ich so durch das Leben gehe und durch den Gemeindealltag gehe, dass Gott Neues eröffnet, ganz normal, aus dem Nichts. 2. Korinther 5, 17 sagt, wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich bin eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Ich bin eine neue Kreatur. Egal wie oft du zurück in deine alte Kreatur möchtest und sie aus dem Grab rausholen möchtest, Gott sagt, du bist es nicht mehr. Lebenswerk, ihr seid das nicht mehr. Ihr seid eine neue Schöpfung, ihr seid eine neue Kreatur. Ich finde es so bemerkenswert, wenn ich mit anderen Pastoren rede und ich bin jetzt viel mehr in Netzwerken drin. Und manchmal, wenn die Pastoren Hoffnung sprechen und prophezeien über mich oder über andere Pastoren, merke ich, ich denke falsch. Denn ich halte fest an dem Alten, an meinem Alten, wer ich Altes bin. Aber wenn sie von dem Neuen reden und von der neuen Kreatur, wer wir in Christus sind, beflügelt es mich. Selbst wenn du dich in einer alten Ruine fühlst, heißt es nicht, dass du eine alte Ruine bist. Gott sagt, du bist ein Apfelbaum. Und es kann sein, heute fühle ich mich nicht wie ein Apfelbaum. Aber Gott sagt, in deiner Identität, in deiner DNA, du bist ein Apfelbaum. Und wann ist ein Apfelbaum? Die ganze Zeit, auch schon wenn er ein Same ist. Du kannst nicht sagen, ich pflanze einen Apfelbaum und daraus wird ein Birnbaum. Gott sagt, du bist gerecht. Du bist eine Pflanzung des Herrn. Du bist heilig. Du beziehst zu der Rechten Gottes. Du thronst mit Jesus. Du bist in himmlische Sphären versetzt. Dir sind alle Segnungen anvertraut. Und das ist deine Identität. Das ist die Identität und die kann dir niemand nehmen. Ja, aber heute fühle ich mich wie ein Birnbaum. Heute fühle ich mich anders. Heute bin ich jemand anderes. Heute habe ich was Blödes gemacht. Heute bin ich besonders entmutigt, weil heute habe ich gesündigt und ich bin ja ein Sünder. Ja, aber du bist doch eine neue Kreatur. Du bist ein Apfelbaum. Auch wenn du denkst, dass du ein Birnbaum bist, sagt Gott, du bist ein Apfelbaum und du wirst sehen, die Früchte werden Äpfel sein. Aber solange wir daran festhalten, dass wir etwas anderes sind, weil wir uns anders fühlen, werden wir immer wieder zurückgeschleudert werden. Und darum sage ich, nimm die neue Identität an. Zieh das neue Gewand an. Nimm es an. Und mein Fazit ist, Ruinen sind nicht das endgültige Ende, sondern der Anfang von einem neuen Prozess. Gott ist der Meister der Wiederherstellung. Gott hat die Lösung für das Problem schon, bevor es das Problem gibt. Gott hatte Jesus bereit, bevor wir gesündigt haben. Das Opferlamm war bereit, bevor die Sünde da war. Gott hat die Macht, das Zerstörte zu heilen. Er hat die Macht, das Tote wieder zum Leben zu erwecken und das Verlorene zu finden. In meiner Zerbrochenheit, in unserer Zerbrochenheit, schafft Gott neues Leben. Und ich will mit dem Text enden, mit dem Liedtext von Herrliche Ruinen, weil ich glaube, das am besten meine Predigt zusammenfasst. Und da heißt es, durch Feuer und Glut schreite ich voller Mut. Und mein Geist atmet auf durch dein Reden. Auf dein Kreuz schaue ich, wo mich Gnade umgibt. Meine Schuld ist für immer besiegt. Die Ruinen leben auf, sehen deine Herrlichkeit, stehen auf aus der Asche, Gott, du herrschst für alle Zeit. Meine Seele, sie liegt in dem Schatten deiner Hand, denn ich lieb dich für immer, immer sing ich für dich. Die Ruinen leben auf, sehen deine Herrlichkeit, stehen auf aus der Asche, Gott, du herrschst für alle Zeit. Durch Feuer und Glut schreite ich voller Mut. Durch Feuer und Glut müssen wir gehen. Das tut manchmal weh, das schmerzt uns. Aber durch Feuer und Glut schreite ich voller Mut. Denn durch mein Geist atmet auf, durch dein Reden. Und auf dein Kreuz schaue ich, wo mich deine Gnade umgibt, egal wie ich mich fühle, egal wie es mir geht. Und meine Schuld ist für immer besiegt. Die Ruinen leben auf. Jetzt leben die Ruinen auf und sehen deine Herrlichkeit. Und sie stehen auf aus der Asche. Gott, du herrschst für alle Zeit. Danke, Jesus.